Ja, auch ich grüße euch noch einmal von ganzem Herzen. Ich will mich wirklich nicht an die Situation gewöhnen, die wir hier haben, aber jetzt ist es so und lassen wir uns deshalb auch nicht entmutigen. Ich möchte ganz besonders auch diejenigen grüßen, die nächsten Sonntag die Predigt zu Hause im Wohnzimmer anschauen werden. Ihr sollt wirklich mit hineingenommen werden, ein Teil von diesem Gottesdienst heute Morgen auch sein. Ich bin so dankbar für die technischen Möglichkeiten, die das überhaupt möglich machen, dass so ein Gottesdienst dann um eine Woche versetzt noch einmal stattfinden kann und dass dann das im eigenen Wohnzimmer noch einmal gehört und gesehen werden kann. Wir brauchen das, besonders in diesen Tagen, dass wir gestärkt, dass wir ermutigt werden. Und Gottes Wort ist bestens geeignet, das zu tun, dass Kraft und Zuversicht in unser Leben kommt. Wenn wir geistlich nicht verkümmern wollen, dann brauchen wir Gottes Wort in erster Linie und natürlich auch die Gemeinschaft mit anderen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für unsere Gemeindeleitung. Michael hat ein bisschen was von dem erzählt, was euch gerade umtreibt. Vielen Dank auch an den Vorstand für alle Aktivitäten, die da entwickelt worden sind. Das Hygienekonzept, das erstellt worden sind, die technischen Möglichkeiten, die geschaffen worden sind, damit das, was wir heute Morgen und was in den Wohnzimmern dann auch möglich ist, damit das geschaffen werden kann. Eingeschränkt zwar, aber dennoch, dass die Möglichkeiten da sind und dass wir ungewöhnlich, aber dennoch Gottesdienst feiern dürfen. Danke für den wöchentlichen Newsletter, nicht mehr monatlich, sondern jetzt wöchentlich. Da steckt jede Menge Arbeit dahinter, damit das so sein kann. Danke für die Absprachen, die im Hintergrund getroffen werden, für das Netz, das geknüpft worden ist, damit verschiedene Leute angerufen werden und eigentlich niemand allein sein dürfte und müsste in diesen Tagen. Und sicher noch manches mehr, das geschieht im Hintergrund, ohne dass wir es wissen. Ich denke, das ist ein Dankesapplaus wert. Vielleicht können wir das einfach einmal auf diese Art und Weise loswerden. Ja, ihr dürft ruhig. Ja, ich möchte noch einmal ein kurzes Gebet sprechen, auch um unsere Wohnzimmer, Gottesdienstbesucher, ein Stück weit das Feeling von einem Gottesdienst zu haben, dass nicht nur Predigt da ist, Gottes Wort, sondern dass auch Gebet da ist. Das, was Michael vorher gesagt hat, das ist nicht aufgezeichnet worden. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Ja, Vater im Himmel, vielen Dank, dass du da bist. Wir möchten uns nicht von den Umständen leiten lassen, sondern wir möchten auf dich sehen. Alle wesentlichen Dinge, die wir brauchen, die sind da. Wir haben dein Wort, wir haben die Zusage, dass du da bist durch deinen Geist, hier bei uns, jetzt heute Morgen in Tschebach, aber genauso auch in den Wohnzimmern. Vielen Dank, dass wir auf dich hören dürfen, auf dein kostbares Wort. Und schenkest du, dass es uns zu Herzen geht und dass es uns stärkt und ermutigt, damit wir das sein können, wozu du uns bestimmt hast, nämlich deine Zeugen in dieser Welt zu sein. Amen. Ja, die Krise, die wirbelt den gewohnten Ablauf gehörig durcheinander. Aber ihr Lieben, keine Krise, egal ob sie lokal ist oder ob sie global ist, wie wir das in diesen Tagen erleben, die kann das Reich Gottes aufhalten. Das hat sie in der Vergangenheit, haben Krisen das nicht geschafft. In der Gegenwart schaffen sie das nicht und auch in der Zukunft wird das so sein, dass Krisen das Reich Gottes nicht aufhalten können. Die Juden damals, die haben versucht, die Sache mit Jesus aufzuhalten. Und sie haben es geschafft, Jesus den Römern zu überantworten. Und die haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Und sie wollten das Reich Gottes aufhalten. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Die Juden wurden unwissentlich Mithelfer, Werkzeuge, um Gottes Plan zu erfüllen. Sie wurden Erfüllungsgehilfen von dem, was im Alten Testament durch die Propheten schon lange vorausgesagt gewesen ist. Einige Jahre, doch vielleicht ein paar Jahrzehnte später, haben die römischen Kaiser versucht, das Christentum auszurotten. Die neu entstandenen Gemeinden sind brutal verfolgt worden. Man hat sich am Tod von Christen ergötzt, als man sie den wilden Tieren vorgeworfen hat. Aber ihr Lieben, was ist passiert? Die Gemeinden sind nicht ausgestorben, die Gemeinden sind gewachsen in der Krise. Immer wieder in der Geschichte sind Krisen da gewesen. Und es hat die Gemeinden sicher durchgeschüttelt, aber am Ende sind Gemeinden, und ist das Christentum, auch gerade durch Christen, durch Krisen und in schweren Zeiten gewachsen. Verfolgte, bedrängte Gemeinde ist in aller Regel auch wachsende Gemeinde. Vielleicht kann das auch in dieser Krise so sein, dass wir zusammenstehen und dass wir uns auf das Wesentliche beginnen und von daher am Ende wachsende Gemeinde sein können. Einmal in die Tiefe und, wenn es möglich ist, natürlich auch in die Breite, dass neue Menschen dazukommen, die angestoßen werden, wo Fragen auftauchen in diesen Tagen. Das Reich Gottes kommt nicht erst. Das Reich Gottes ist schon da. Und es bricht sich Bahn trotz Krise, mitten in der Krise. Wir hier in Schebach, wir dürfen ein Teil von der weltweiten Gemeinde sein. Wir dürfen Teil am Leib Christi sein. Wir gehören dazu. Wir sind ein Teil dieses angebrochenen Reiches Gottes. Und ich hoffe, dass wir gerade in dieser Krise auch unseren Teil dazu beitragen können, dass Menschen ermutigt werden. Ihr heute Morgen in den Wohnzimmern und wer immer das auch sonst noch sehen wird, was wir heute Morgen hier aufzeichnen. Gerade in der Krise soll der Leib Christi, soll Gemeinde sichtbar werden. Das, was den Coronavirus so gefährlich macht, das wünsche ich mir eigentlich als Gemeinde. Das, was den Coronavirus so gefährlich macht, das wünsche ich, dass das bei uns in der Gemeinde so sein kann, nämlich dass wir hoch ansteckend sind, so wie es auf der Folie auch steht und so wie es Konstantin Mascher auch geschrieben hat, habe ich in einer Zeitschrift irgendwo gelesen. Ansteckend glauben in ansteckenden Zeiten, das wäre doch eine gute Devise, dass das in unserem Leben so sein kann und nicht nur bei uns, sondern wo immer Christen zusammen sind. Echte Christen sollten in diesen Tagen den Unterschied machen, dass wir nicht auch noch zu denen gehören, die jammern und die ohne Perspektive sind. Aus zwei Gründen sollten wir den Unterschied machen. Der eine Grund ist der, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Unser Leben ist in Gottes Hand. Wir haben nicht auf Sand gebaut, sondern wir haben auf Fels gebaut. Es ist nicht unser Verdienst, das hat uns Gott so geschenkt. Und zwischen diesen beiden Bauplätzen, entweder auf Fels oder auf Sand, das ist ein fundamentaler Unterschied. Das merkt man vor allem in Krisen. In Krisen rüttelt der Sturm und das Wasser an den Fundamenten. Und das Felsfundament bleibt stehen, aber das Sandfundament, das wird weggespült. Und wir dürfen auf diesem Felsfundament sein, aus Gnade, weil uns Gott begegnet ist, weil wir ein Ja zu ihm finden dürfen. Das ist das eine. Das andere, Krisen sind angekündigt. Bibelleser wissen, dass uns einiges bevorsteht. Von daher brauchen wir eigentlich nicht überrascht sein. Wir sind vielleicht überrascht, wie die Krise aussieht und wie sie sich auswirkt. Aber dass Krisen da sind und dass Krisen in der Vergangenheit waren und auch in der Zukunft sein werden, da brauchen wir nicht erschrecken. Das ist angekündigt. In seinen Endzeitreden oder in der Endzeitrede in Matthäus 24 hat Jesus das ganz klar auch gesagt und er spricht von Kriegen und von Naturkatastrophen. Wer in der Bibel liest und das glaubt, der wird nicht überrascht sein, wenn eben Krisen und Katastrophen da sind. Das unterstreicht die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir können uns auf die Bibel verlassen in all ihren Aussagen. Ich habe diese Predigt heute Morgen mit der Überschrift versehen, Geist statt Wissen. Geist statt Wissen. Jetzt fragt sich vielleicht der eine, ja, ist er jetzt bildungsabgewandt? Was soll da draus werden? Aber ihr werdet es gleich sehen, auf was ich hinaus will. Und ich möchte mit dieser Überschrift die Sichtweise von Jesus übernehmen und transportieren. Ich möchte dazu einen Text aus der Apostelgeschichte lesen, aus dem ersten Kapitel, Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8. Ihr seht sie auch hier auf der Folie. Da heißt es: Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Also die Situation ist, dass Jesus mit den Jüngern auf dem Ölberg ist, unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und da kommt dann diese Frage: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, dieses Aber, das immer wieder in Gottes Wort steht und damit eine neue Perspektive aufgezeichnet wird, wo dann der andere Weg deutlich wird. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Der Vers geht noch ein bisschen weiter, aber ich ende einmal hier, weil das das Wesentliche ist. Ja, natürlich würden wir gern wissen, was die Zukunft bringt. Da geht es uns wie den Jüngern damals. Wir würden gern wissen, was eintritt. Das ist zu allen Zeiten so gewesen. Wir würden gerne wissen, also ich jedenfalls und ich denke ihr auch, ist Corona nur eine weltweite Seuche oder will uns Gott damit auch etwas sagen? Was werden die finanziellen, die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sein? Ist vielleicht Corona das Kleinere und das viel Größere, das folgt noch? Sind die vielen Schutzschirme, die in diesen Tagen aufgespannt werden, sind die auch wirklich dicht, wenn wir nur von Deutschland ausgehen oder von der EU? Wie sieht die Zukunft für die nächsten Monate, Wochen und Jahre aus? Wann können wir wieder normal Gottesdienst feiern? Wenn wir es seriös beantworten wollen, und ich will heute Morgen nicht nur Fragen stellen, sondern möglichst auch Antworten geben, wenn wir es seriös, einigermaßen seriös beantworten wollen, dann muss ich sagen, wir wissen es nicht. Wir haben keinen unmittelbaren Einblick in den Terminkalender von Gott. Und wir haben es gerade auch gelesen, die Zukunft ist Gott vorbehalten. Aber ihr Lieben, wenn Gott, der lebendige Gott, in der Geschichte wirksam ist, wenn Gott in der Geschichte wirksam ist, und das glaube ich von ganzem Herzen, dass er das ist, sonst müssten wir vieles in der Bibel neu interpretieren und umschreiben. Wenn Gott in der Geschichte wirksam ist, dann weiß er, was gerade los ist auf unserem Planeten. Und wenn die Krise bewirkt, dass Menschen in diesen Tagen neu Gott suchen und sich ihm zuwenden, dann ist das wunderbar, weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich persönlich glaube, dass Gott weiß, was in diesen Tagen da ist und dass das von ihm zugelassen ist. Die Frage ist, was wir daraus machen. Als Jesus mit seinen Jüngern zu dieser Himmelfahrtsabschiedsfeier auf dem Ölberg gewesen ist, von dem unser Text spricht, da stellen sie diese für sie damals relevante Frage: Wie geht's nun weiter? Was wird kommen? Herr, wirst du das Reich für Israel wieder aufrichten? Das hat sie beschäftigt. Verständlich in der Situation, in der sie gewesen sind, wenn sie jetzt allein sein werden in der Zukunft. Ihr Lieben, wir Menschen, wir neigen dazu, zu klein zu denken. Wir neigen dazu, zu klein zu denken. Vor allem, wenn es um geistliche Dinge geht, wenn es um das Reich Gottes geht. Wir denken oftmals viel zu klein. Die Jünger haben menschlich und national gedacht. Herr, wirst du wieder aufrichten, das Reich für Israel. weil sie zu klein gedacht haben. Aber das Reich Gottes kennt keine nationalen Grenzen. Das Reich Gottes kennt keine nationalen Grenzen. Auch keine kulturellen. Das Reich Gottes geht über das Kleindenken von uns Menschen weit hinaus. Sogar die Grenze zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen, und das wäre die nächste Folie, hat Gott gesprengt. Er hat diese Grenze überschritten. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Nennt man das intergalaktisch? Wenn die Grenze zwischen dem Himmel auf der einen Seite und den Menschen auf der anderen Seite übersprungen worden ist, und das ist übersprungen worden an Weihnachten, die Grenze zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen, nicht weil wir das verdient hätten, sondern weil das in Gottes Plan so ist, weit weg von nationalem Denken, international, galaktisch, intergalaktisch. Wie auch immer, Jesus kommt in diese unsere Welt als Retter und Versöhner. Er sprengt die Grenzen. Wer sein Wort, wer sein Vertrauen auf ihn, auf sein Wort setzt, der wird einem gnädigen Gott begegnen. So hat das Gott in seinem Plan vorgesehen. Keine Ausgrenzung, keine Ausgrenzung, aber dafür versöhnte Gemeinschaft mit ihm, Vergebung unserer Schuld, Leben auf einer neuen Grundlage, auf dem Felsen, auf einem wunderbaren Fundament, das trägt. Evangelium im besten Sinn des Wortes, gute Nachricht, gute Botschaft. Jesus nimmt die Zukunftsfrage, die die Jünger damals gestellt haben, auf, aber er stellt sie in einen größeren Zusammenhang. Und er sagt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Fristen zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Es ist nicht eure Sache. Gott gewährt uns keinen vollen Einblick in seine Agenda, in seinen Terminkalender für diese Welt. Dazu fehlt uns schlicht und ergreifend die Vollmacht und die Autorität. Das ist allein dem lebendigen Gott, Vater im Himmel, vorbehalten. Aber alles Heilsnotwendige, alles, was wir wissen müssen, das wissen wir. Alles, was wir wissen müssen, das wissen wir. Allein das Heil ist in Jesus, wie es in der Apostelgeschichte auch steht. Stellen wir uns einmal ganz kurz vor, Jesus wäre auf die Frage von seinen Jüngern damals auf dem Ölberg eingegangen, als sie ihm gesagt haben, Herr, wirst du das Reich für Israel wiederherstellen? Und Jesus hätte ihnen einen Einblick gegeben und er hätte ihnen gesagt, meine lieben Jünger, das, was kommen wird, das ist eine weltumspannende Bewegung. Stellen wir uns vor, die national in engen Grenzen denkenden Jünger sollen begreifen, was das heißt, dass eine weltumspannende Bewegung daraus entstehen wird. Und überhaupt, was war Welt für die Jünger damals? Wie viel haben sie gewusst, wie die Welt aussieht, wie groß das die Welt ist, was das alles bedeutet? Er hätte ihnen gesagt, da gehöre nicht nur Juden dazu, da gehören auch Nichtjuden dazu, Menschen aus den Heiden. Das war eine Vorstellung, die hatte nicht viel Platz in den Köpfen von den Juden damals. Er hätte ihnen gesagt, im Laufe der Zeit werden immer mehr Menschen dazukommen, die werden riesige Kathedralen bauen. In Israel hat man gedacht, alles spielt sich im Tempel ab, an einem Ort, in Jerusalem und im Tempel. Er hätte ihnen sagen müssen, da wird es Orthodoxe geben, da wird es Katholiken geben, da wird es Evangelische geben, da wird es sogar Evangelikale geben. Die einen werden Choräle singen, die anderen werden Lobpreis machen. Ich frage mich, hätten die das verstanden? Ich glaube nicht. Er hätte ihnen noch gesagt, irgendwann werden sie Videobotschaften produzieren und die werden sie ins Netz stellen. Merkt ihr etwas? Wenn wir denken, dass wir die Zukunft verstehen, dann liegen wir irgendwo daneben. Das sprengt unseren Verstand. Sie hätten, wie wir sagen, nur Bahnhof und Abfahrt verstanden. Es hätte ihnen nichts geholfen. Und deshalb ist es gut, was Jesus damals gesagt hat. Das ist dem Vater vorbehalten. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir in unseren Tagen Einblick hätten in den Plan Gottes, was würde passieren? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht nachlässig werden würden. Wir würden sagen, ja, es hat ja noch Zeit. Ich weiß ja, wann die entscheidende Phase ist. Dann kümmere ich mich rechtzeitig darum. Jetzt mache ich, wozu ich Lust und wozu ich Laune habe. Ich lasse nichts aus, was mir einen Kick irgendwo verspricht in meinem Leben. Und dann kehre ich rechtzeitig um und werde ein frommer Mensch. Aber es ist die große Lüge von Satan, dass er uns weismachen will, dass zügelloses Leben unserem Leben etwas gibt, dass das uns erfüllt und befreit. Das Gegenteil ist der Fall. Zügelloses Leben, Leben abseits, abgewandt von Gott, das versklavt. Jeder Tag ohne Jesus ist letztendlich ein verlorener Tag. Zu ihm hin, statt von ihm weg, darauf liegt Segen. Die zukünftigen Dinge, die sind Gott vorbehalten und das ist auch gut so. Aber, sagt Jesus, ich habe euch, und das sind jetzt meine eigenen Worte, ich habe euch etwas viel Wichtigeres, viel Besseres für euch vorgesehen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und 10 Tage später, am Pfingsten, ist es genau so eingetroffen, wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat. Wir merken, die Bibel ist verlässlich. Was hat es mit dieser Kraft des Heiligen Geistes auf sich? Es ist keine Kraft im üblichen Sinn, wie wir das kennen, wenn wir aufs Fahrrad sitzen und mit Muskelkraft einen Berg zum Beispiel hinauffahren. Oder wenn wir im Fitnessstudio Gewichte stemmen. Oder einen Marathon laufen oder sonst irgendetwas, was wir normalerweise mit Muskel- oder mit Maschinenkraft bewegen können. Ein anderes oder vielleicht auch besseres Wort für die Kraft des Heiligen Geistes wäre Fähigkeit, eine besondere Fähigkeit oder eine besondere Befähigung oder eine besondere Vollmacht oder ein Können, das der Heilige Geist vermittelt. Etwas, was der normale Mensch zunächst nicht hat, aber was er sozusagen zu seinen natürlichen Begabungen noch obendrauf bekommt. Das griechische Wort, das hier für Kraft steht, ist das Wort Dynamis. Und wir merken schon, das ist sprachverwandt mit Dynamit, mit dieser Kraft, die alles Mögliche sprengt. Und es ist die Dynamis Gottes, die am Ostermorgen, da steht genau dieses Wort, die Auferstehung von Jesus ausgelöst hat. In Römer 1, Vers 4 ist davon die Rede, dass die Kraft, die Dynamis Gottes, die Auferstehung von Jesus bewirkt hat. Oder wenn wir ein bisschen weitergehen im Römerbrief, wo Paulus den Beweis führt, dass in der Schöpfung Gott erkannt werden kann. Und dann ist da die Rede von Gottes unsichtbarem Wesen und seiner Kraft und seiner Gottheit, die in der Schöpfung da wahrgenommen werden kann. Und wo Kraft steht, Gottes unsichtbarem Wesen und seiner Kraft, da steht wieder dieses Wort Dynamis. Also das, was in der Schöpfung passiert ist und was bei der Auferstehung passiert ist, diese Kraft und die Kraft des Heiligen Geistes, das ist alles das ein und dasselbe, das gehört zusammen. Da wird jedes Mal das gleiche Wort Dynamis verwendet. Das ist eine Einheit. Diese Dinge gehören zusammen. Die Kraft bei der Schöpfung, die Kraft bei der Auferstehung und die Dynamis, die im Heiligen Geist zur Auswirkung kommt. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die ist nicht verwässert oder keine Leitversion von dem, was ursprünglich einmal gewesen ist bei der Schöpfung oder bei der Auferstehung. Es ist die gleiche Kraft Gottes, die da wirkt und die da zum Ausdruck kommt. Es ist eine ganz besondere Gabe, die wir in unserem Leben, in unserem Herzen haben dürfen. Das Wort Gottes sagt uns ganz deutlich, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Wenn jemand zu Jesus gehört und wiedergeboren ist, dann nimmt der Geist Gottes in seinem Leben Wohnung. Und von daher ist diese Dynamis, diese Kraft ist in unserem Leben. Ich denke, wir müssen uns ganz neu dieser Tatsache bewusst sein, was das heißt, welche ungeahnte Kraft da in unserem Leben vorhanden ist und wie wir das oft brach liegen lassen, nicht in der Art und Weise ausnützen, wie wir es eigentlich tun könnten. Gott hat uns diese Dynamis, diese Kraft für eine ganz bestimmte Aufgabe gegeben, nämlich, dass wir seine Zeugen sind, um Zeugen in dieser Welt zu sein. Was bin ich froh über dieses Aber von Jesus, dass er sich nicht eingelassen hat auf die Frage, was wird in Zukunft sein, sondern dass er gesagt hat, aber ihr werdet die Kraft, die Dynamis des Geistes, des Heiligen Geistes empfangen. Und seit Pfingsten, vor 2000 Jahren, da pulsiert diese Dynamis, diese Kraft des Heiligen Geistes und befähigt dazu, Zeugen in dieser Welt zu sein. Das ist ein ganz großer Rahmen, wo das mittlerweile stattfindet. Ganz, ganz viele Dinge. Wenn ich heute Morgen nur die Kraft betone, dann das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was der Geist Gottes bewirkt. Aber das würde den Rahmen zeitlich und auch sonst total sprengen. Drei Befähigungen, auf die möchte ich zum Ende jetzt noch eingehen. Drei Befähigungen, die Kraft Gottes an Pfingsten, zum Ausdruck kommt, das möchte ich noch einmal betonen. Da wird dieses Versprechen eingelöst. Jesus hat ja gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Hat es 10 Tage gedauert und an Pfingsten war es dann soweit. Das Erste, was mir da aufgefallen ist und was überdeutlich gewesen ist, der Mut und die Furchtlosigkeit von den Jüngern. Zuerst waren sie eine verängstigte kleine Schar, die total durcheinander gewirbelt gewesen ist. Und jetzt sind da plötzlich Männer, die voller Mut sind und die Furchtlosigkeit an den Tag legen. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Dynamis des Geistes, die macht aus den Mutlosen, aus den ängstlichen, verzagten Jünger mutige öffentliche Nachfolger. In der Öffentlichkeit sind sie aufgetreten und haben Jesus bezeugt. Ich bin tief überzeugt, das brauchen wir dringend, dass wir mutig werden und dass wir Angst ablegen. Wir ziehen uns oft ganz schnell zurück in die private Stube. Ich selber bin mir oftmals viel zu wenig bewusst, dass die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes ein Mutmacher ist. Und ich halte dann auch den Mund und ziehe mich irgendwo zurück. Aber wir haben keinen Geist der Furcht oder Angst empfangen, sondern der Kraft, der Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit. So steht es im 2. Timotheus 1, Vers 7. Diese Kraft, die ist da. Und die Herausforderung ist, mit dieser Kraft zu leben, das sozusagen auf den Boden zu bringen in unserem persönlichen Leben. Also das Erste ist der Mut und die Furchtlosigkeit. Das ist überdeutlich geworden, als sie auf den Straßen von Jerusalem, wo immer sie gewesen sind, sprach, die Furchtlosigkeit abgelegt haben und dass sie sprachfähig geworden sind. Das wäre das Zweite. Sie sind plötzlich sprachfähig geworden. Die Jünger haben befähigt von der Dynamis, von der Kraft des Heiligen Geistes den Mund aufgemacht. Sie haben sogar in fremden, verständlichen Sprachen geredet. Wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, werden eine ganze Reihe von Provinzen und von Sprachen aufgezählt. Wir alle hören das Evangelium in unserer Muttersprache. Die Auswirkung der Kraft der Dynamis ist Sprachfähigkeit, dass man den Mund aufmacht. Zeugen, und darum geht's, Zeugen zu sein von Jesus, die müssen nichts erfinden. Das müssen keine Phantasten sein. Jeder Richter würde wahrscheinlich graue Haare bekommen, wenn Zeugen eingeladen sind und die würden irgendwelche Storys erzählen. Nein, es geht darum, von dem zu berichten, was man persönlich erlebt hat. Interessant ist hier auch, und das ist nur ein ganz kleiner Einschub, dass die Sprachenverwirrung, die damals beim Turmbau zu Babel gewesen ist, dass die hier zeichenhaft aufgehoben wird. Plötzlich können sie in den Sprachen reden zu den Leuten, die vor Ort gewesen sind. Wenn ich an Sprachfähigkeit und an Mut denke, dann fällt mir immer wieder der Ernie Glasen ein. Einige von euch haben den noch gekannt. Gründer oder einer der Mitbegründer von der Bibelschule in Brake. Er ist einmal nach Österreich eingeladen worden und ist dahin gefahren. Und an der Grenze ist er kontrolliert worden oder musste sich da ausweisen. Und der Ernie Glasen, der war so ein bisschen, der war wirklich sprachbegabt. Und dann hat er mit dem Grenzer so ein kurzes Gespräch angefangen und hat gesagt, ja, ihr habt wunderbare Berge hier. Das gehört alles meinem Vater. Und der Grenzer hat gezuckt und hat gedacht, was erzählt er da? Ja, gehört alles meinem Vater im Himmel. Auf ganz natürliche Art und Weise und fast spielerisch ist er ins Gespräch gekommen, ist ein Zeuge gewesen. Ich weiß nicht, wie das dann noch weitergegangen ist, ob der Grenzer nachgefragt hat oder ob der das mal für sich so angenommen hat und im Nachhinein noch darüber nachgedacht hat. Aber so war Onkel Ernie. Der hat immer wieder auf solche Art und Weise ganz einfach ein Zeuge von Jesus gewesen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich einen frommen Schriftzug auf sein T-Shirt drucken lassen und Menschen herausfordern, ins Gespräch zu kommen, ein Autoaufkleber. Ich habe es gefunden oder irgendwelche solche Dinge. Da gibt es viele Möglichkeiten, kreativ zu sein, einfach so zu leben, dass Menschen fragen, was ist los mit dir? Und dann kann man ein wunderbarer Zeuge sein. Also, mutig zu sein, sprachfähig zu sein, das hat der Heilige Geist damals am Pfingsten bewirkt. Das war unmittelbare Auswirkung von dieser Dynamis. Und ein drittes, sie haben nicht irgendwas erzählt, sondern sie haben von Jesus gesprochen. Von Gottes Plan, der sich buchstäblich vor ihren Augen erfüllt hat. Dass er der Messias ist, der von Gott Gesandte, dass er gestorben ist, stellvertretend und alle Schuld dieser Welt auf sich genommen hat, ihm aufgeladen wurde. Dass er auferstanden ist und dass er lebt und wirkt, das haben sie bezeugt mit vielen verschiedenen Worten. Wenige Tage vorher waren sie noch ängstlich und zurückhaltend. Was ihr Leben so nachhaltig verändert hat, war diese Dynamis des Heiligen Geistes. Und wo immer sich dieser Geist und diese Kraft, diese Dynamis entfaltet, da geschieht Aufbruch und da kommen Menschen auch zum Glauben. Und das wünsche ich uns so sehr für unser Land. Wir haben das bitter nötig und auch für uns als Gemeinde, dass diese Dynamis des Geistes, dass die zum Ausbruch kommt und dass sie sich Raum und Platz verschafft. Ja, da wird vielleicht das eine oder andere ungewohnt sein, aber da sind wir ja mittlerweile gewohnt im Ungewohntsein, die Herausforderungen, wenn der Geist zum Tragen kommt, dann wollen wir das gerne so annehmen, weil das dann auch von Gott ist. Ja, damit hoffe ich, uns allen Mut gemacht zu haben, dass wir diese Dynamis des Geistes, dass wir der Raum geben in unserem Leben und dass wir das tun können und das sind, wozu wir berufen worden sind, nämlich Zeugen von Jesus in dieser Welt zu sein. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss und wenn es möglich ist, lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, vielen Dank, dass du damals eine wunderbare und eine kluge und weitreichende Antwort gegeben hast und dass du nicht nur die Antwort gegeben hast, die eine Sache ist Gott vorbehalten, aber ich will euch diesen Geist senden, sondern dass du das nicht nur versprochen hast, sondern dass du es auch eingelöst hast. Durch deine Himmelfahrt ist es möglich geworden, dass der Geist Gottes auf diese Welt gekommen ist, als Kraft, als Dynamis, die uns befähigt, mutig zu sein, sprachfähig zu sein, nicht alles Mögliche in den Mund zu nehmen, sondern von dir zu reden, von deiner Kraft und von dem Heil, das in dir da ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass das so sein kann in der kommenden Zeit, gerade jetzt in dieser Krise, in der wir uns befinden, dass das ja maßgeblich in unserem Leben auch zur Auswirkung kommt. Mutig sein, sprachfähig zu sein, von dir, dem lebendigen Gott, von dir, Herr Jesus, zu reden. Schenke uns das. Und Herr, wir wollen an alle die denken, die in diesen Tagen nicht nur durch die Krise eingeschränkt sind, sondern vielleicht auch noch durch andere Dinge, durch Krankheit, durch Schwierigkeiten in ihrem Leben, weil sie vielleicht nicht wissen, was die Zukunft bringt, ob ihr Arbeitsplatz, ihr Arbeitsverhältnis noch weiter besteht und viele, viele Dinge, die gerade in diesen Tagen so unsicher sind. Da wollen wir uns dir anvertrauen. Wir wollen nicht auf die Umstände sehen, sondern auf dich, den Auferstandenen. Danke, dass das möglich ist und dass du bei uns bist und mit uns kommst. Amen.